Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Yuan Podcasts der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Wir zeichnen diese Episode am 17. April 2020 auf und in der heutigen Folge möchten wir über ein Konzept sprechen, das in unserer eigenen Weiterbildung oder in der eigenen Art und Weise, wie wir uns fortbilden, einen großen Einfluss hat. Und das wollen wir ein bisschen vorstellen. Das besagte Konzept hat insbesondere auch die Grundlage für das Interesse am Podcasten gelegt. Und wir haben uns heute in einer etwas größeren Runde zu viert zusammengefunden. Natürlich mit ausreichendem Abstand, so wie sich das hier in der SARS-CoV-2-Pandemie gehört. Heute sind da der Ralf Sowa.
Hallo.
Der Clemens Grimm.
Tag.
Und der Lars Olaf Hanisch.
Hallo.
Und ich bin Ingmar Finkenzeller. Wir reden heute über FOAM. FOAM ist ein Akronym, steht für Free Open Access Medical Education oder Meducation. Und worum es da genau geht, das wollen wir so ein bisschen auseinanderklamüstern. Was uns hier in dieser Gesprächsrunde vereint, ist eben ein enger Kontakt zu dieser, naja, mir fällt kein anderes Wort ein als Community dazu zu sagen. Aber ja, das müssen wir irgendwie beschreiben. Was ist ein FOAM?
Ja, also was ist FOAM?
Oder wo kommt FOAM her?
Also ursprünglich ist FOAM anscheinend entstanden 2012 im Rahmen eines Notfallmedizin-Kongresses in Irland, wenn wir das richtig verstanden haben. Und da haben sich verschiedene Notfallmediziner, insbesondere aus dem englischsprachigen Raum, auch Australien, Neuseeland, also zusammengetan und haben sich überlegt, wie kann man das Konzept medizinische Fortbildung und Weiterbildung auch weitertragen in die Online-Welt, Online-Community und wie kann man das Ganze vor allem kostenlos, frei verfügbar, zu jeder Zeit, an jedem Ort der Welt für jedermann und jeder Frau natürlich verfügbar machen.
Die Legende sagt, dass es eben die Australier waren, weil die eben Probleme hatten, oder die Neuseeländer, weil die Probleme hatten, einfach aufgrund ihrer geografischen Entfernung zu den großen internationalen Konferenzen in Europa und in den USA einfach hinzukommen. Und dann haben die Abgesandte geschickt, die dann stellvertretend dorthin gegangen sind und dann von den Konferenzen berichtet haben und dann auf Twitter oder auf den sozialen Medien eben Folien abfotografiert haben von den Vorträgen und das dann ins Netz gestellt haben und damit Diskussionen aufgetreten sind. Und daraus hat sich dann irgendwie was entsponnen, dass die Leute dann aus den Tweets oder aus diesen Kongressbeiträgen dann Blogbeiträge geschrieben haben und aus diesen Blogs große Seiten geworden sind. Welches da genau gibt, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber da ist richtig Bewegung reingekommen.
Absolut, also FOAM ist inzwischen ein Riesenthema in der Online-Welt. Es gibt da richtige Stars und richtige Leute, die fast schon davon leben, muss man sagen. Und genau, da wollen wir nachher auch einige, nicht nur Personen, sondern insbesondere auch Blogs, Podcasts und so weiter euch vorstellen und einmal Tipps geben, wie man quasi selber aktiv involviert sein kann.
Dieses FOAM oder diese sozialen Medien haben für mich persönlich meine Außenweiterbildung ergänzt. Also klar, laufen wir in unserer Facharztausbildung durch so ein Curriculum durch. Da steht am Ende so ein Katalog, den man erfüllt haben muss. Und dann gibt es eine formalisierte Prüfung. Aber zwischendurch, ja, wie man an diesen Punkt kommt, dass man eben Wissen akkumuliert und am Ende irgendwie wiedergeben kann, gibt es ja verschiedene Wege. Klar kann man da Bücher lesen. Jeder kennt irgendwie die großen Fachbücher, aber da heißt es immer, ja, wenn man ein Buch liest, da steht irgendwie das drin, was vor 5 bis 10 Jahren irgendwie aktuell war und dann ist es durch so einen Redaktionsprozess gegangen und bis es dann im Bücherregal verfügbar ist und dann hat man da ein paar 100 Euro für ausgegeben, hat man eben für so viel Geld relativ altes Wissen. Die nächste Stufe wäre dann irgendwie das Abonnieren von Fachzeitschriften, von Journals. Da ist das Wissen dann schon deutlich aktueller, aber auch da heißt es, dass es ungefähr ein Jahr alt ist, bis eben aus einer peer-reviewten Arbeit dann ein Paper wird und das dann veröffentlicht wird und bis man das dann wirklich in den Händen hält oder liest. Das Ganze so ein bisschen eingeklammert, dass wir jetzt in den Zeiten von dieser Corona-Pandemie, da geht das alles so ein bisschen schneller, da gibt es lauter Abkürzungen, dass man Sachen auch im Preprint lesen kann, aber ansonsten grundsätzlich gelten Publikationen in Journals als relativ aktuell, aber eben auch nicht so als das Neueste vom Neuesten.
In dieser aktuellen Situation merkt man aber auch, dass diese Preprints oder diese Pre-Peer-Paper, man merkt den Unterschied. Man merkt halt, dass diese Artikel aktuell halt nicht durch einen Peer-Review-Prozess gehen, wo nochmal 3 oder 4 Experten sagen, hier müssen nochmal dran geschraubt werden, guck da nochmal genauer hin. Das ist eine unterschiedliche Qualität. Das ist in dieser aktuellen Zeit, glaube ich, in Ordnung. Aber man muss das mit mit so ein bisschen Würze genießen, also so ein bisschen mit Abstand lesen und nicht alles immer für 100% wahrnehmen, sondern ein bisschen seinen medizinischen Verstand einschalten. Und das ähnlich, da werden wir sicherlich nachher auch noch drauf eingehen, ähnlich gilt das für diese Foam-Weiterbildungsschiene.
Das, ich glaube, da fallen gleich verschiedene Sachen zusammen. Klar, wenn jetzt irgendwie Journals in einem Preprint veröffentlicht werden, die nicht durch einen Peer-Review-Prozess vom insert your renommiertes Journal deiner Wahl, sondern da kommt der Peer-Review-Prozess, kommt dann eben eine Stufe später. Dann sind wir der Peer-Review-Prozess. Und das, was du gerade gesagt hast, ist Teil des Peer-Review-Prozesses. Nur es ist eben kein verblindeter Reviewer und man weiß halt jetzt nicht, oder man weiß auch sonst nicht, wer der Reviewer ist, wenn man ein Journal liest. Aber jetzt ist es halt unsere Aufgabe als Wissenschaftler am Patientenbett, diesen Review-Prozess selber zu machen. Und auch da kommt dann so ein nettes Seitengleis in diese Free Open Access Medical Education Community, die sich eben jetzt gegenseitig dabei helfen, mit so einer gewissen Schwarmintelligenz unfassbare Mengen an Wissen zu durchforsten, zu durchkämmen, aufzubereiten und zu bewerten. Und das ist dann auch so eine Ressource, die man dann anzapfen kann. Also da verschwimmen gerade zwei Welten, glaube ich.
Das insbesondere, während sich die Pandemie sozusagen anfordert, also entfaltet sozusagen, also live kann man quasi bei der Generierung dieses Wissens und dieser Weitergabe auf so online bei Twitter zum Beispiel einfach teilhaben.
Ich finde, eine zusätzliche Sache, die diese ganze Foam-Sache noch hat, ist, dass es häufig da mal so ein kleiner praxisrelevanterer Teil mitbringt. Also manche Fachbücher beschreiben einem, dass man etwas so und so machen soll, aber wie man es dann genau machen kann, das ist dann manchmal gar nicht so genau beschrieben. Also es ist sicherlich nicht alles, aber ich glaube, das ist was, wo sich manche ganz gut abgeholt fühlen können, dass es dann einfach schon so eine kleine Bauanleitung mitgibt, wie ich jetzt diese oder jene Sache machen kann.
Ich denke, das ist Stärke und Schwäche zugleich. Dadurch, dass das eben so ein selbstselektierendes System ist, werden natürlich auch nur die attraktivsten Themengebiete bevorzugt behandelt. Da ist ganz viel Atemwegsmanagement, da ist super viel invasive Techniken. Ja, also wenn man sich anguckt, wie viel publiziert ist in diesen Open Journals oder nicht in den Open Journals, sondern in den sozialen Medien zum Thema Notfalltorakotomie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel thorakotomiert wird, wie da publiziert wird zu dem Thema. Ja. Also das ist so ein auch was sich selbst befeuert.
Absolut. Aber das, selbst das kann ja schon, wenn man das unter diesem Standpunkt sieht, dass es halt nicht dieses ganze Spektrum abbildet, sondern vielleicht einfach die spannenden und besonders, sagen wir mal, flashigen Themen, dann kann das ja trotzdem auch ein neues Bewusstsein für das Ganze schaffen, sodass man auch darüber hinaus dann noch schaut, okay, was gibt's denn noch davon? Man darf das halt nicht aus den Augen verlieren.
Ja, klar. Also ich denke, der Stellenwert von den traditionellen, in Anführungsstrichen, traditionellen Medien wie Büchern ist eben das Inhaltsverzeichnis. Der Index, das Register, das da eben drin steht, was es in diesem Fachgebiet so gibt. Und wenn man sich daran orientiert und wie man dann das Wissen zu diesem Index, ob man sich diesen Index dann selber füllt oder das Buch dazu nutzt, das ist dann jedem selber überlassen. Und so habe ich das häufig genutzt. Ich habe ganz viel ZVK-Legen im Internet gelernt. Oder so ein paar Tricks und Kniffe, so die Hacks, gibt's da Quellen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es vorhin schon angedeutet. Du hast es in deiner Weiterbildung als Add-on genutzt, als Zusatz. Ich habe das für meine Prüfungen, was die Facharzt oder speziell Intensivmedizin angeht, auch als Zusatz genutzt. Und das ist tatsächlich mir ein Anliegen, was ich auch den jungen Kollegen immer sage, man kann das nutzen, wenn man es ein bisschen kritisch sieht. Sicherlich nicht alles ist 100% super, nicht alles ist total schlecht, sondern muss ein bisschen selektieren. Aber man sollte tunlichst vermeiden, das als einzige Lernressource zu nutzen, sondern die Textbücher, die haben ihren Stellenwert, die sind so, weil sie gut sind und die sind auch im Jahre 2020 immer noch gut. Und ob das jetzt ein Buch mit Papier ist, was ein haptisches Erlebnis ist, oder aber ob man es online liest auf dem Tablet, ist erstmal egal, aber es ist ein Text, wo man Zusammenhänge versteht Und wenn man dann an Punkte kommt, wo man einen Zusammenhang vielleicht mal nicht versteht oder wo ein ZVK-Legen beschrieben wird und man sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dann kann man online gehen, dann kann man sich einen Blogpost angucken, dann kann man sich einen Videotweet angucken, dann kann man sich die Tipps und Hacks holen, wie in Australien das gemacht wird, wie der eine den Ultraschallkopf hält, wie der andere den Ultraschallkopf hält. Aber das sind Dinge, mit denen man nicht starten sollte, sondern man sollte halt sagen, okay, ich habe ein Grundverständnis, ich habe eine Idee und jetzt gucke ich mir mal an, wie andere das machen, um dann einfach eine eigene Praxis zu finden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei dem ganzen Thema, dass man es nicht als alleinige Ressource nutzt, sondern als Zusatzressource.
Und man kann auch, also dafür würde ich plädieren, sobald man mit Weiterbildung anfängt, dass man das sofort als Add-on mit begreift. Also da braucht man nicht warten, bis man das Buch zu Ende gelesen hat, sondern man kann da gleich in diese Community mit einsteigen.
Absolut.
Und da auch total von profitieren.
Genau, und auch gerade wenn man dann sozusagen theoretisch und online damit schon beschäftigt hat und dann tatsächlich in die Situation kommt, zum Beispiel auf der Intensivstation oder im OP, dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Background schon, man weiß schon möglicherweise, worauf man auch sich praktisch vorzubereiten hätte oder hat. Und genau, das ist auch ein wichtiger Vorteil, dass man das eben absolut zusätzlich zu den Büchern benutzt und auch, also man kann das auch asynchron dann benutzen mit demjenigen, der versucht, einem etwas beizubringen. Also man ist dann in zeitlich versetzter Kommunikation mit der oder demjenigen, der versucht, das rüberzubringen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es einen Rückkanal zu den Autoren gibt oder zu den Herstellern, ja, zu den Distributoren, zu den Verteilern, zu den Multiplikatoren. Und das ist was ein Buch zumindest nicht so einfach bietet. Da ist es mit einem erheblichen Aufwand verbunden, wenn man da mal einen Rückkanal braucht. Aber auf Twitter oder eben in den sozialen Medien ist das kein Problem. Und dieses Internationale, wir haben den angelsächsischen Raum da angesprochen, das ist auch eine Riesenstärke. Man hat eben in dieser globalisierten Welt rund um die Uhr immer jemanden, den man dann eine Zweitmeinung, also Zweitmeinung in Anführungsstrichen, da mal abfragen kann. Das finde ich auch eine...
Und man lernt auch viel, wie es anderswo das läuft, möglicherweise. Vielleicht besser, vielleicht schlechter, aber man sieht zumindest was anderes.
Ja. Ralf, was nutzt du denn an Form mit Ressourcen?
Das, wo ich eigentlich am meisten reinhöre für mich, wäre der MCRIT-Podcast. Das ist so ein persönlicher... Ich glaube, das war die zweite Sache, über die ich gestolpert bin. 2015 bin ich damals über John Heinz gestolpert auf YouTube. Der im Prinzip in Irland da auf Motorradrennen die Leute versorgt hat, der hat mir das erste Mal so ein bisschen schmackhaft gemacht und dann...
Das war ein brillanter Notfallmediziner und auch der hat unfassbar coole Vorträge gehalten.
Genau, der hat das einfach, das war schön zum Reinkommen, weil es gab nette, sag mal, interessante Bilder, nett waren die jetzt nicht unbedingt, aber interessante Bilder medizinisch gesehen und der hat das mit einem guten Humor gemacht. Und da konnte man einfach direkt dran anknüpfen. Dann bin ich durch Zufall auf einer anderen Fortbildung, war ich mit Clemens zusammen, da haben wir abends dann in den MCRIT-Podcast reingehört.
MCRIT ist the elephant in the room. Das ist,
das kann man so sagen.
Der MCRIT-Podcast hat mal angefangen als ein ganz normaler Blog von einem Scott Weingart, der ist Notfallmediziner in den USA, ich glaube in der Gegend von New York. Und das ist wahrscheinlich die profilierteste Figur in dieser Social-Media-Medizin-Welt.
Das ist einer der Stars, absolut, ja.
Ja, viele tausend Follower auf Twitter mit einer unglaublichen Reichweite und ein wahnsinnig produktiver Mensch, der alle zwei Wochen da eben einen Beitrag veröffentlicht in Blogform und in Podcastform. Und aus dieser MCRIT-Seite hat sich mittlerweile so das, was man als Multi-Author-Blog bezeichnet, eben eine kuratierte Sammlung von intensiv- und notfallmedizinischen Blogs gebildet. Und das ist eine ziemlich coole Ressource, wo man eine Menge findet. Ja, also das MCRIT, dieses Stichwort MCRIT und Scott Weingart ist eng verknüpft und das kennt eigentlich fast jeder, der sich in dieser Szene so ein bisschen bewegt. Ja. Ja, es ist ein bisschen amerikanisch, ja, das ist der Kritikpunkt, dass wir hier aus unserer deutschen Perspektive doch manche Dinge ein klein wenig anders sehen und machen, aber wenn man das nach Amerika verortet, dann ist es trotzdem ganz ein spannendes Konzept.
Ohne das zu wollen, haben wir jetzt wahnsinnig viel Werbung für diesen Blog und diesen Podcast gemacht.
Ja. Das kriegen wir irgendwann zurück.
Wahrscheinlich.
Das ist ja auch absolut ein wirklich profilierter, guter Blog und Podcast. Und ich würde trotzdem sagen, dass der für unsere Hörer, wenn wir jetzt sagen, wir machen Yuan-Podcast, wo man vielleicht auch teilweise noch am Anfang der Ausbildung steht, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall für Leute, die erstmal in die Formwelt reinkommen wollen, gibt es sicherlich eingängigere Formate als MCRIT. MCRIT ist teilweise sehr, sehr speziell, hat eine Meinung zu vielen Sachen, ist natürlich auch evidenzbasiert, aber hat auch viele Meinungen. Ich glaube, es gibt andere Ressourcen, die man als Anfänger, nicht unbedingt medizinischer Anfänger, sondern Anfänger der Formwelt möglicherweise eher verdauen sollte, als mit MCRIT anzufangen. Da ist zum Beispiel zu nennen die Life in the Fastlane Seite, die finde ich sowas wie die, also das waren letzten Endes, also die Life in the Fastlane, die Macher davon sind letzten Endes die Macher von Foam, also von diesem Konzept, diesem Free Open Access Medication, und die haben eben auch eine Startseite, kann man fast sagen, für Foam. Und von Life in the Fastlane kann man dann ausgehen und in unendliche Weiten eben dieses Konzepts dann vordringen.
Das ist auf der Seite von denen auch total gut verlinkt, also zum Thema Links, wir verlinken das alles auch hier in unseren Sendungsnotizen, findet ihr alles auf der Homepage von uns, aber Life in the Fastlane ist da sicher auch ein gutes Stichwort. Was schon so ein bisschen anklingt, ist, dass es in dieser Blog-Welt für jede Weiterbildungsstufe was zu finden gibt. Lars Olaf ist jetzt einer von den erfahreneren Kollegen. Gibt es da was dich da besonders anspricht, wo du regelmäßig irgendwie Besuche abstattest?
Ich habe einiges an Podcasts, die ich höre. Ich bin nicht so sehr der Blog-Mensch. Ich glaube, da gibt es ja verschiedene Lerntypen. Ich kann sehr gut aus Büchern lernen, aber diese Blog-Beiträge ist für mich eigentlich nicht so eingängig. Ich habe häufig, dass ich Podcasts nebenbei höre, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Fahrrad tatsächlich nicht, aber so beim Spazierengehen, dass ich einfach nebenbei was höre. Und da sind es vor allem die intensivmedizinischen Podcasts. Da gibt's auch ganz viel. Was ich persönlich sehr schön finde, ist das Maryland Critical Care Project. Mhm. Das ist einfach eine Aufzeichnung von Vorträgen, die im Rahmen ihrer Weiterbildung dort machen. Mhm. Und da sind tolle Redner. Die machen wahnsinnig gute Vorträge zu ganz aktuellen, aber auch sehr, sehr speziellen intensivmedizinischen Themen. Und das höre ich sehr, sehr gerne. Mhm. Und
so ein bisschen Spoiler-Alert, das ist irgendwie das, wo wir mit diesem Yuan-Format eigentlich auch hinwollen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist tatsächlich, kann man gut hören. Oder kann ich gut hören. Dann gibt es so für mich so ein bisschen einen Review-Podcast. Das ist Foamcast. Das sind zwei auch Amerikaner, die auf eine sehr eingängige und lustige, angenehm zu hörende Art und Weise sich ein Thema vornehmen, was aktuell in der Foam-Welt so kursiert, und die das aufarbeiten, die sich die Foam-Ressourcen nehmen, die sich aber auch klassische Literatur nehmen und die auch in die großen Emergency Medicine Textbooks gucken und dann dieses Thema sozusagen von allen Seiten rundherum beleuchten, sodass man innerhalb von 20 bis 30 Minuten einen Überblick von sehr, sehr Vogelperspektive auf doch ganz schön speziell für ein Thema kriegt. Das ist was ich auch sehr gerne konsumiere.
Ja, von meiner Seite finde ich den St. Amnon's Blog noch ganz spannend. Das sind Briten, die da ein virtuelles Krankenhaus aus dem Boden gestampft haben und da Fallberichte und auch virtuelle Journal Clubs machen. Das finde ich ganz spannend. Und ich bin ein Freund von ganz langatmigen Formaten. Da gibt's den Rage Podcast, der Resuscitationist's Awesome Guide to Everything. Das ist eine stundenlange, also ich glaube, die längste Folge war 4 Stunden lang. Und da unterhalten sich einfach gestandene Intensiv- und Notfallmediziner über, was sie so bewegt und was gerade so aktuell ist. Die veröffentlichen leider in sehr großen Abständen, aber wenn, höre ich das immer in einem Rutsch, so schnell es geht, irgendwie runter. Was gerade so ein bisschen auffällt, ist, dass das alles auf Englisch ist oder dass das alles aus dem angelsächsischen, angloamerikanischen Raum kommt. Fallen euch so aus dem Stegreif deutschsprachige Formate ein? Das ja, mag ja auch nicht jeder das alles auf Englisch hören.
Ja, also ich habe das Gefühl, was ziemlich bekannt sind, wären jetzt zum Beispiel die Jungs von Nerdfallmedizin. Für mich jetzt hauptsächlich im Videoformat tatsächlich auch so, dass ich es wahrgenommen habe und gesehen habe. Also die machen sich dann auch immer praktisch ein Thema und bearbeiten das in Videos durch, auf Deutsch dann dementsprechend, finde ich auch super. Und dann gibt's noch die Pin-Up-Docs, die mir auch jetzt, die haben auch mal Sachen zusammengemacht, auch gerade als die Sachen rund um Covid losgingen, haben die sich sozusagen zusammengesetzt, zusammen über Möglichkeiten gesprochen, das auch immer wieder geupdatet auf den jeweiligen Teil. Da gibt's sicherlich noch viel mehr, also natürlich das Foam gibt's auch noch.
Da müssen wir natürlich drauf eingehen, wenn wir Lars mit dabei haben. Vielleicht möchte er was dazu sagen.
Dieses Foam existiert eigentlich in der digitalen Welt, vor allem auf Twitter, teilweise auch auf Facebook-Seiten. Es ist aber, trotzdem es gut funktioniert hat und alle sehr eng zusammengerückt sind in dieser Community, gab es trotzdem den Bedarf oder die Notwendigkeit, sich persönlich irgendwie zu treffen. Und dann wurde eine medizinische Konferenz ins Leben gerufen, die heißt SMAC.
Social Media and Critical Care.
Social Media and Critical Care, das ist eine Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet.
Stattfand, ja.
Stattfand. Und
so vom Konzept würde ich es beschreiben wie TED Talks, aber mit einem ausschließlich medizinischen Fokus.
Ja, das kann man sehr gut sagen. Also ich war auf 2 Konferenzen in Dublin und in Berlin und das ist eine sehr, sehr spezielle Konferenzfortbildungsveranstaltung gewesen, die natürlich sehr amerikanisch ist mit allem, was dazugehört, aber die wirklich viel Spaß macht. In Berlin war es tatsächlich so ein bisschen wie kleine Theaterstücke von sehr, sehr, sehr guten Vorträgen, tolle Präsentationen. Also wirklich, wirklich gut. Das ist die Konferenz dazu.
Vieles von dem, was auch übrigens, also das ist, gibt es auch online noch anzuschauen. Also
genau.
Alle, die nicht da sein konnten.
Kann man auf der SMAC-Seite sich angucken, es lohnt sich wirklich.
Auch wenn man was über Vortragstechnik lernen möchte, das ist, ich glaube, State of the Art, wie man einen Vortrag halten sollte.
Ja, absolut. Also das ist zumindest so, wie man die Zuhörer nicht verliert. Und es gab, als es in Berlin war, kurz vorher oder einige Zeit vorher, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, im November 2016, hat sich in dieser Twitter-Foam-Welt eine deutsche Gruppe gebildet, wo einer mal angefangen hat, weiß gar nicht, wer das war, zu fragen, ob es da nicht deutsche Leute gibt. Und es gab ein paar, die haben sich dann da zusammengesetzt und daraus entstand das Konzept von DAS Foam, das Foam.
Das kommt daher, weil diese Konferenz in Berlin hieß das SMAC, hat sich irgendein Amerikaner ausgedacht.
Das, Amerikaner sind alle deutschen Artikel
das.
Ja, das, ich glaube, das ist das, was die wirklich beeindruckend finden. Also in Dublin hieß es Smacked Up. Ja. Ja, und wie gesagt, in Berlin das hieß das SMAC. Und da hat sich halt das Foam draus gebildet. Das sind die quasi die Deutschen, die in dieser Community mitmachen, mitarbeiten. Da bin ich Gründungsmitglied, deswegen hieß es, dass ich was dazu sagen soll. Und was diese deutsche Community im Endeffekt macht, ist, die bietet eine Plattform. Es gibt dann eine Internetseite, wo man einfach seine Blogbeiträge, das, was man dazu zu sagen hat, veröffentlichen kann und diese Plattform quasi so als Analogon zu Life in the Fastlane einfach auf Deutsch nutzen kann, wo viele Leute auch ihre Beiträge einstellen, wo Podcasts hochgeladen werden und wo man dann auch einen Einstieg finden kann auf Deutsch.
Ja, wir dürfen sicherlich auch unsere Kollegen aus Österreich nicht vergessen. Also es gibt auch noch ein weiteres Blog im deutschsprachigen Raum, das heißt Foamina. Das steht für Form und Intensiv, Notfall, ich glaube Akutmedizin. Mhm. Und genau, die sind auch durchaus lesenswert, muss man sagen. Genau.
Ich glaube, eine Sache, die diese ganze Formwelt auch noch vereinigt, ist, dass ein Ziel der ganzen Sache ist, auch die Themen jeweils gut zu präsentieren, weil wir es eben von dem Vortragsstil hatten. Also ich habe den Eindruck, dass auch da das überproportional sich häufig finden lässt, dass man ein Thema gut und leicht verdaulich und interessant präsentiert.
Ja, auch das ist, glaube ich, geschuldet den Anfängen der Twitter-Bewegung, als es damals noch, ich glaube, da war es Zeichenniveau
140
Zeichen, ja, ist jetzt ja mittlerweile hochgesetzt worden, aber einen Folieninhalt auf 140 Zeichen zu kondensieren, ist eine Herausforderung. Ich glaube, da ist der Grundstein gelegt worden.
Das ist ein Konzept, was jetzt einige Journals, also klassische medizinische Journals, noch übernehmen, würde dann sagen, man soll das auf 140, 150 Zeichen kondensieren, einen ganzen Artikel, den man geschrieben hat. Mhm. Und das ist, also wer das mal probieren möchte, das ist hard work sozusagen, mhm. Funktioniert aber. Also ich sag mal so, wenn man das, was man sagen möchte, in 140 Zeichen kondensiert kriegt, dann hat man ein Thema auch wirklich durchdrungen.
Ja.
Und das ist was Wertvolles.
Jetzt haben wir in den letzten ein paar Minuten einen Haufen Quellen und Startpunkte genannt. Was sind denn so technische Voraussetzungen? Was muss man so mitbringen, um darauf zugreifen zu können?
Also wir haben euch im Prinzip für alle, die jetzt zuhören und sich jetzt denken, ja, wie kann ich denn jetzt endlich einsteigen? Was kann ich jetzt tun? Haben wir euch eine kleine Checkliste zusammengestellt. Also Dinge, die ihr möglicherweise auf einem Smartphone, auf einem Laptop, auf eurem MacBook natürlich auch, also braucht, ja, um in die Foam-Welt einzutauchen. Und zwar, das erste wäre auf jeden Fall, was oft auch schon vorinstalliert ist, ist ein Podcast-Manager, den würde ich argumentieren, braucht man ja sowieso in der aktuellen Zeit für diverse Podcasts, die man möglicherweise außerhalb von Foam noch hören möchte. Und da sind nur als Beispiel zu nennen, also natürlich die Apple-Podcast-App, die immer vorinstalliert ist, oder für Android-Nutzer vielleicht Pocket Casts oder
Was zeichnet denn für dich einen guten Podcatcher aus?
Einen guten Podcatcher, also
da gibt es ja tausende im App Store. Warum benutzt du den du benutzt?
Also ich habe, glaube ich, irgendwann einfach gegoogelt, die Top 5 der Podcast-Catcher, und der wurde mir empfohlen. Das ist letzten Endes Pocket Cast, der kostet, glaube ich, ein paar Euro, aber letzten Endes funktioniert der insofern gut, dass der die Folgen sofort aktualisiert, alles übersichtlich darstellt, man hat eine vernünftige Ansicht, man kann Folgen durchsuchen, man kann nach neuen Themen, die einen möglicherweise interessieren, also sich Vorschläge machen lassen und solche Sachen, und er funktioniert vor allem stabil und stürzt nicht ab. Deswegen ist das aktuell mein Favorite, aber nicht, weil ich jetzt 20 Stück ausprobiert hätte, sondern weil der einfach gut funktioniert und alle meine Podcasts, die ich hören will, darauf hören kann, runterladen kann.
Okay.
Nutze ich das quasi. Genau. Und jetzt haben wir natürlich auch schon viel über Blogs geredet. Also Foam bedeutet ja nicht nur Podcasts, bedeutet nicht nur Twitter, sondern eben auch Blogs. Und da ist es empfehlenswert, wenn man sich die Mühe sparen möchte, immer auf die einzelnen Blogseiten zu gehen, einen RSS-Reader, also einen Blogreader, wenn man so möchte, installiert. Da gibt es zum Beispiel Feedly. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Und da kann man quasi alle Blogs, die einen interessieren, übersichtlich anordnen, gruppieren und so weiter und sich dann auch da mal wieder auf neue Beiträge hinweisen lassen. Genau, das ist letzten Endes auch noch eine wichtige Voraussetzung.
Was mich nochmal interessieren würde, Lars hat es vorhin schon gesagt, also er hört seinen Podcast ja, zum Beispiel beim Spazierengehen, wenn er irgendwo hingeht. Ich finde es, das ist ja sozusagen nicht ein Thema, was so daherläuft, sondern bei manchen Sachen muss man sich auch wirklich konzentrieren. Wie macht ihr das? Also manche hören ja auch beim Joggen das Ganze. Könnt ihr euch dabei bei solchen Sachen drauf konzentrieren oder setzt ihr euch wirklich hin und sagt, jetzt höre ich mal nur dieser Sache zu.
Das hängt davon ab. Also hören kann man auch lernen. In meinem Podcatcher, also ich benutze einen, bei dem ich die Abspielgeschwindigkeit verändern kann. Ich höre mittlerweile Podcasts in doppelter Geschwindigkeit und dann hört man sich da rein. Das geht. Man wundert sich, wie schnell so ein Hirn da hinterher hören kann. Das kann ich dann aber nicht machen, wenn ich nebenher noch was dazu mache.
Das wollen wir auch jetzt nicht für Anfänger
empfehlen. Nicht zu empfehlen, nein.
Da entwickelt man sich hin und ich glaube, das macht jeder anders und jeder hat da andere Tätigkeiten, die sich anbieten, den Podcast zu hören. Also ich glaube, der Weg zur Arbeit im Autoradio ist was, beim Sport, im Fitnessstudio.
Bügeln, Wäsche zusammenlegen.
Spülmaschine ausräumen.
Ich glaube,
zum Einschlafen.
Als gute Nachtgeschichte.
Ja.
Gute Nachtgeschichte von Scott Weingart. ich glaube, ist ein wichtiger Punkt, den Ralf da anspricht. Man kann, der große Vorteil an diesem Podcast im Gegensatz zu einer Konferenz zum Beispiel ist, wenn ich was nicht verstanden habe, abgelenkt worden bin, irgendwas, schalte ich auf Pause, spule zurück, hole mir das nochmal an. Und wenn ich halt irgendwas nicht verstanden habe, auch dann mache ich eine Pause und nehme mir die Zeit, mich reinzuhören und mir das zu überlegen. Na, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das, glaube ich, nicht einfach so nebenher laufen lässt, einfach damit was läuft, sondern man muss schon eine gewisse Aufmerksamkeit haben, ohne dass man 100% super konzentriert sein muss bei vielen Themen. So sind die ganzen ja aufgebaut, so ist unser Podcast ja letztendlich auch aufgebaut, dass man sich zwischendurch immer mal rausnehmen kann, eine Pause nehmen kann, wenn man zum Beispiel sagt, ach, jetzt redet der Harnisch, da schalte ich kurz ab. Das ist, glaube ich, in Ordnung. So sind die Konzepte auch aufgebaut, weil nach einem Moment geht's halt wieder und dann kann man sich wieder konzentrieren.
Und das ist natürlich auch der Grund oder einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier machen, weil wir ja, wie Ingmar vielleicht schon angedeutet hat, auch die Weiterbildung hier mit begleiten möchten. Wir haben natürlich auch Fortbildungen, Präsenzfortbildungen, natürlich aktuell Corona-bedingt ein bisschen zurückgefahren, aber in normalen Zeiten gibt es ja diese Fortbildungen, an denen kann aber nun mal leider schichtdienstbedingt oder Nachdienst, 24 Stunden und so weiter, nicht jeder immer teilnehmen. Und auch möglicherweise nicht jeder immer zur vollen Aufmerksamkeit nach so einem anstrengenden Dienst zum Beispiel zuhören. Und deswegen wollen wir quasi hier die Möglichkeit bieten, das Ganze zu wiederholen zum Beispiel und auch mal zu pausieren, wenn man gerade keine Lust hat.
Das ist einfach ein zusätzlicher Kanal, der sich da eröffnet. Hast du noch was auf deiner Checkliste?
Absolut. Also ihr habt ja jetzt wahrscheinlich schon häufiger das Wort Twitter gehört. Für viele sollte das bekannt sein, aber alle, die das nicht kennen, das ist letzten Endes ein Kurznachrichten oder ein Online, eine App, auf der man Kurznachrichten verschicken kann.
Manche sagen auch Microblogging-Dienste.
Genau, wo quasi jeder natürlich lesen kann, was man geschrieben hat. Es gibt auch die Möglichkeit, Privatnachrichten zu schicken, ist aber nicht das Hauptding. Und wie Ingmar ja auch schon gesagt hat, die sind kurz. Ja, also ursprünglich mal 140 Zeichen, inzwischen ein bisschen mehr, aber jedenfalls ist das ein Kosmos, ein Universum, wo man kurze Nachrichten schreiben kann, kurze Nachrichten, die auch möglicherweise Informationen, also Links zu anderen Dingen, anderen Podcasts, Blogs, Artikeln, Journals, Büchern und so weiter enthalten kann und alle können dann damit interagieren. Und das ist natürlich nichts, was nur in der Form-Welt verbreitet ist, sondern es gibt natürlich auch viele Politiker und Mediengruppen und so weiter, die das nutzen. Das heißt,
Präsidenten.
Das heißt, das ist Multi, es ist für alles Mögliche.
Für alles Mögliche, genau. Das heißt immer,
das,
ja? Entschuldigung, es hieß immer, Facebook ist, um sich mit Leuten zu vernetzen, mit denen man in der Schule war. Und Twitter ist für Leute, um sich mit Leuten zu vernetzen, mit denen man gerne in der Schule gewesen wäre.
Genau. Auf Facebook hat man quasi nur die Leute, die man eh schon kennt. Und auf Twitter lernt man dann die Leute kennen, die man möglicherweise sollte oder aus bestimmten Gründen kennen möchte, weil das heißt, das ist quasi das Nächste auf unserer Checkliste. Ihr braucht mehr oder weniger zwingend einen Twitter-Account.
Ja.
Ja.
So, die Klinik für Anästhesiologie hat auch einen, das ist @ins_umg. Da werden wir auch in Zukunft immer mehr Präsenz zeigen.
Genau. Und eine letzte Sache, die aber eher so als...
Darf ich noch ganz kurz zurück zum Thema Twitter? Twitter funktioniert so, dass man diese ganzen, das ganze Rauschen filtern kann nach sogenannten Hashtags.
Ja.
Daher kommt diese ganze Hashtag-Meme-Geschichte. Der Hashtag Foam ist einer, den man dann am Anfang einfach mal eingeben kann und dann sich einfach mal berieseln lassen von dem, was da passiert. Und jetzt in der Covid-Pandemie ist der Hashtag Covid-19 interessant, aber auch da gibt's Covid-Foam als Hashtag, wo es eben gezielt aus dieser Community für die Community Informationen um diese Pandemie gibt.
Und für die älteren Hashtags auf dem Telefon unten links die Raute, die heißt im Englischen Hashtag.
Ja, Pound.
Ja. Und wenn man selber einen Twitter-Account hat und man produziert einen Inhalt, dann ist das ja automatisch frei. Und wenn man was Medizinisches postet, dann ist das automatisch free open access. Und weil man was präsentiert, ist das auch Meducation. Das heißt, wenn man selber einen Inhalt produziert, sollte man auch den Hashtag Foam dazu bringen, weil dann ist man da auch zu finden. Und es wäre ja schade, wenn man das, was man präsentiert, nicht gefunden bekäme.
Ja.
Genau, denn erstmal, wenn man es postet, sieht es ja erstmal niemand. Wenn man keinen Hashtag hat und einem niemand folgt, dann ist es ja erstmal irgendwo im Netz, aber niemand sieht es.
Dann brauchst du, also es ist dann ein Zufall, ne? Und dann ist die Nadel im Heuhaufen.
Ja. Gut, eine letzte Sache wollte ich jetzt noch von der Checkliste sozusagen. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt Blogs, Podcasts, wir haben Twitter, aber wir haben ja natürlich auch klassische Journals, auf die auch in der Form-Community natürlich hingewiesen wird, die ja letzten Endes peer-reviewed werden über Form, wenn man so möchte, und die auch kritisiert, verbreitet etc. werden. Und dafür gibt's auch verschiedene Apps, wie man leichter auf seine Journals zugreifen kann. Das eine ist zumindest zu nennen, die heißt QX Read. Die ist, soweit ich weiß, auch aus dem amerikanischen Raum. Und über die kann man sich zum Beispiel bestimmte Journals, die dann möglicherweise auf Twitter empfohlen worden sind, genau folgen und dann eben bei neuen Beiträgen.
Ein spannender Punkt, weil diese Welt der traditionellen akademischen Medizin zunehmend verschwimmt mit der Social-Media-Welt. Also früher war es undenkbar, dass da sowas auf den sozialen Medien, eben das New England Journal, was gemacht hat. Und jetzt sind die eben auch auf den SMAC-Konferenzen gewesen und eben die hochrangigsten klassischen Wissenschaftler pflegen auch ihre sozialen Medien, ihre Präsenzen dort, weil sie auch da merken, dass sie eine unglaubliche Reichweite haben und dass sie dort unglaublich von profitieren.
Auch das New England Journal tweetet übrigens.
Ja.
Ja, da gibt's immer mal Cases.
Ja, also da verschwimmen die Grenzen.
Was gut ist. Ich glaube, die Vernetzung ist wirklich gut. Mhm. Dass man nicht nur sich das New England Journal nimmt und von vorne bis hin durchliest, sondern dass man auf bestimmte Dinge hingewiesen wird und dann halt Lust drauf bekommt. Das merkt man halt über das Forum auch, dass man für viele Dinge einfach Lust bekommt. Mhm. Wenn ein Artikel irgendwo besprochen wird in einem Podcast und man sich denkt, Mensch, der haben jetzt so viel drüber erzählt, den lese ich jetzt mal doch. Mhm. Das macht Lust aufeinander.
Ja. Es schärft so ein bisschen die Sinne oder was gerade die heißen Themen sind oder welches Paper man vielleicht gerade übersehen hat. Ja. Haben wir Kritikpunkte an der Bewegung?
Ja, das hatten wir im Prinzip ja vorhin schon gesagt, dass zum einen die Themen, es ist sehr selektiv ausgewählt, dass Dinge, die sich einfach gut verkaufen oder spannend sind, sind dann vielleicht überrepräsentiert und andere Basics, die man eigentlich auch können müsste, wenn man sich das, was Lars vorhin schon gesagt hat, nur damit auseinandersetzt und glaubt, dass die Formwelt die einzige medizinische relevante Quelle für einen sein sollte, dann kann man halt in den Fehler laufen, dass einem die Basics fehlen könnten.
Ich glaube, das ist, also sieht man in unserem Fachgebiet eigentlich schon ganz gut. Wir aus der Anästhesie oder wir Anästhesiologen machen ja nicht nur Narkose, sondern Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin, so ein Palliativmedizin gehört da irgendwie noch mit dazu und diese Foam-Welt hat einen ganz klaren Fokus auf der Intensiv- und Notfallmedizin.
Vor allem Notfallmedizin, dann als zweites Intensivmedizin, aber
das ist Notfallmedizin aus diesem Emergency Room.
Das angloamerikanische Konzept und tatsächlich so richtig klassische Anästhesie-Foam gibt es immer mal wieder, aber jetzt nicht in dieser Masse, in dieser Breite.
Ist eine Nische und Schmerzmedizin findet man praktisch überhaupt nicht.
Immer nur als angerissen, als auch Thema.
Ja, also das ist, ja, und ich glaube außerhalb dieser, ich nenne es mal Hochgeschwindigkeitsmedizin, gibt's auch kaum da Ressourcen. Radiopedia ist sowas, was noch relativ weit verbreitet ist als Datenbank oder als Wiki zum für Bilddaten, medizinische Bilddaten.
Für unsere radiologischen Zuhörer.
Ja, genau. Aber ich, also aus anderen Fachbereichen ist mir so eine Bewegung, aber wenn man die Leute fragt, eigentlich nicht so richtig bekannt.
Es gibt einen Podcast, den habe ich auch abonniert, das heißt The Elective Rotation. Mhm. Das ist ein Pharmakologie-Podcast. Ein sehr spezieller pharmakologischer Podcast, aber doch sehr interessant. Mhm. Also es gibt andere Bereiche, die das, die diese Techniken, auch diese Lerntechniken nutzen. Mhm. Aber ganz klar, der Fokus ist ganz klar Emergency Medicine, In-Hospital, Pre-Hospital und die ganzen, und da halt besonders die ganzen sexy Themen.
Ja.
Also Crack the Chest und ECMO. Reboa und Notfall ECMO, und das ist halt, sind sexy Themen, sind sie ja auch. aber die Welt ist halt, die Welt ist halt anders. Und hat noch andere Aspekte als nur diese Themen. Ja. Wir haben das, was ich als größtes Problem in Anführungszeichen sehe, haben wir vorhin schon angerissen, ist einfach, dass der Peer-Review-Prozess zwar stattfindet, aber der nach der Veröffentlichung stattfindet. Ich glaube, das ist was, woran man sich gewöhnen muss. Das ist, glaube ich, in Ordnung, dass es so ist. Wenn man selber Inhalte produziert, muss man aber darauf eingestellt sein, dass die teilweise durchaus gebasht werden. Also dass man da ordentlich Gegenwind bekommt, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Aber das Internet ist schonungslos.
Und ist vor allem sehr unmittelbar. Also quasi in dem Moment, wo ich den Tweet raushaue, kann 10 Sekunden später, kann ich den riesen Shitstorm über mich ergehen lassen müssen. Das kann sein. Ja. Aber auf der anderen Seite ist eben das auch die Chance, dass nicht nur 3 Reviewer so einen Artikel lesen, sondern 3000.
Hm. Klar, also es fehlt quasi der klassische Peer-Review, aber es findet ja der Schwarmintelligenz-Peer-Review nach Veröffentlichung natürlich.
Unbedingt. Und es ist wirklich wertneutral gemeint. Das ist was Gutes, das kann aber auch was Schlechtes sein. Also das ist einfach wertneutral, aber es ist halt, wie es ist. Ne?
Und was mir schon passiert ist in meiner Weiterbildung, ist, dass man irgendwie dann was gehört hat, so den neuen Podcast, und dann hat man was gelesen und gelernt, denkt, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und dann ist man aber von der Aktualität der Veröffentlichung so schnell, dass die erfahrenen Kollegen noch gar keine Chance hatten, das zu parsen. Und dass man dann manchmal im Klinikalltag auf Widerstände stößt, weil man sagt, hier, ich lege jetzt den ZVK so, wie ich es auf YouTube gesehen habe. Das klingt auf den ersten Blick verständlicherweise so ein bisschen komisch. Und da ist, glaube ich, ganz viel Aufklärungsarbeit nötig, dass man hier jetzt nichts Unvorsichtiges macht. Und dass man aber auch da nochmal Rücksprache mit seinen erfahreneren Kollegen hält, um zu gucken, bin ich hier auf dem Holzweg oder ist das eine coole Sache? Das erfordert aber in der Abteilung selber eben auch eine Kultur und Leute, die sich auch in dieser Szene bewegen. Da haben wir hier in Göttingen Glück, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, oder ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.
Aus Sicht des Weiterbilders ist das tatsächlich so, dass man up-to-date sein muss. Also das geht jetzt an meine, im Englischen heißt das so ein Shoutout, an meine Oberarztkollegen, sich zumindest mal so ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, weil man hat das irgendwann mal gelernt, man hat seine Art und Weise, wie man es macht, und man hat seine Art und Weise, wie man Dinge vermittelt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, und die jungen Kollegen nutzen eben diese anderen Möglichkeiten. Und man muss zumindest mal so ein bisschen die Fühler ausstrecken, was so geht und was im Moment so en vogue ist. Denn man wird damit konfrontiert werden. Also ich hatte mehr als eine Situation mit Clemens, ist jetzt als positives Beispiel genannt, wo Clemens ankam und sagt, Mensch, ich habe jetzt gestern einen Podcast gehört oder ein YouTube-Video gesehen von dem und dem, und der hat das und das so ausprobiert, ZVK-Anlage, keine Ahnung, rückwärts mit geschlossenen Augen, ich würde das gerne mal ausprobieren, unterstützt du mich? Und dann ist es meine Aufgabe zu sagen, entweder nein, weil wird nichts. Oder aber man sagt, wir gucken uns das nochmal gemeinsam an. Oder man sagt, ja, ich informiere mich da selber, aber das, da braucht es von Seiten des Weiterbilders eine gewisse Offenheit, um auch alternative Wege zu akzeptieren, gegebenenfalls sich das selbst vorher anzugucken. Und die Bitte an die jungen Kollegen, die eben diese Techniken sich aus dem Internet angucken, das nicht einfach zu probieren, sondern vorher mit dem zuständigen Weiterbilder das abzusprechen, weil nur dann ist auch ein Netz und doppelter Boden gegeben.
Nicht am ersten Arbeitstag.
Genau, bitte nicht am ersten Arbeitstag, sondern vielleicht erstmal klassisch anfangen mit dem Buch, genauso beim ZVK-Link, erstmal klassisch anfangen und dann, wenn man weiter fortgeschritten ist, dann kann man den Horizont ein bisschen erweitern.
Absolut, und das hilft ja letzten Endes auch, wenn man das bespricht mit seinen Oberärzten zum Beispiel, beim Erkennen der Qualität dieser Beiträge. Ja, also die sind zwar Postpublikationen sozusagen peer-reviewed, aber man muss das natürlich auch an die lokalen Gegebenheiten und so weiter und auch an die Anforderungen durch den Oberarzt oder durch die Oberärztin anpassen.
Das mit den Qualitätskriterien können wir ja nochmal aufgreifen. Wenn man so eine Online-Quelle hat, worauf achtet ihr oder was sind für euch Indikatoren, die eine hohe Qualität nahelegen? Fällt euch da was ein? So vom, okay.
Also was es nicht ist, sind 5-Sterne-Bewertungen im Apple Podcast-Dienst. Hm? Das ist es nicht zwangsläufig, das kann sein, aber es ist nicht zwangsläufig. Ich glaube, dass da kann man sich so ein bisschen auf die Schwarmintelligenz verlassen. Also wer ein Podcast, der sehr, sehr viele Follower hat oder einen Twitter-Account, der sehr, sehr viele Follower hat, wenn er nicht gerade Trump heißt, das ist schon eher was man sich mal anhören kann. Und ich glaube, wenn man was Neues hört, sollte man das mal gegenchecken.
Ja.
Also man hört sich einen Podcast zu einem Thema an oder liest einen Blog zu einem Thema und sollte dann einfach nochmal entweder einen anderen Blog dazu lesen oder aber in die Primärliteratur gehen und gucken, ob das, was da steht, auch da steht. Mhm. Und wenn das konkurrent ist, dann kann man sich da eher sicher sein. Wobei man sich generell nie sicher sein kann, dass Klar. das wirklich ein qualitativ hochwertiger Beitrag ist.
Klar, also das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns genau die gleichen Fragen auch stellen, wenn wir ein Buch aus dem Bücherregal ziehen. Und da fehlt uns irgendwie diese Online-Peer-Review-Geschichte. Ich finde, oder was mir immer noch wichtig ist, dass Formate online einen Rückkanal zulassen. Mhm. Also wenn das ein ganz geschlossener Beitrag ist, in dem ich nicht kommentieren kann und meine eigene Meinung mitteilen kann und das auch nicht weiter moderiert wird oder nicht drauf geantwortet ist, dann halte ich das für verdächtig. Mhm. Ja, und genau wie du es gesagt hast, man muss sich fragen, ist es möglich, dass der das geschrieben hat, sich irrt oder dass er einen Interessenskonflikt hat oder von irgendjemandem dafür bezahlt wird, dass er das gerade macht. Und dann muss man da eben so lange forschen, bis man all diese Fragen mit Nein beantworten kann.
Aber das ist ähnlich ja auch bei der klassischen Literatur.
Ja.
Also da gibt's immer die Conflicts of Interest, die man angeben muss.
Ja, die muss man auf Twitter nicht angeben.
Die
ja.
muss man
also
auf Twitter
Vorsicht.
Nicht angeben, genau. Aber nichtsdestoweniger ist man natürlich nicht davor gefeit, dass auch in hochrangigen medizinischen Journals falsche Schlüsse gezogen werden
ja.
oder nicht ganz korrekte Daten präsentiert werden, also ist man auch da nicht gefeit. Es ist halt in der Foam-Welt halt nur einfacher.
Es ist einfacher, es geht schneller und man merkt es auch schneller, also man kriegt es schneller.
Unmittelbarer,
hart präsentiert, ja.
Da gab es ja 2014 so ein schönes Beispiel, wo was in Nature publiziert wird, da gab es aus Japan, hatten die da auf einmal das war glaube ich das Riken-Institut und die hatten eine Möglichkeit gefunden, super Stammzellen irgendwie zu machen mit relativ simplen Methoden. Das ging dann, glaube ich, über so 6 Monate hin und her. Und das Paper oder die Paper, ich glaube, es waren sogar 2, sind dann letztendlich auch zurückgezogen worden, weil da einfach im Review-Prozess Fehler passiert sind. Da sind 2-mal Abbildungen gewesen, es war die gleiche Abbildung, aber unterschiedlich beschriftet oder wurde was. Da gab es ein Bild, das sollte eigentlich eine Long Exposure von etwas sein, war aber eigentlich ein digitally enhanced Picture, also so Sachen, wo man dann jetzt schon vermuten könnte, dass halt unter diesen Leuten auch dieser Druck zur Publikation geherrscht hat. Mhm. Und auch die Reviewer haben ja nicht unendlich viel Zeit und auch denen können Fehler passieren, aber es kann halt eben auch sein, dass dieser klassische Review-Prozess Fehler hat.
Ja, also ich glaube, da müssen, also das ist auch so ein Appell, dass man einfach vorsichtig sein muss mit allem, was man so an Wissen von extern, was man sich selber akkumuliert hat, aufnimmt, wie man das verarbeitet und jetzt im Zeitalter im Stichwort von Fake News, was man davon auch weiter verbreitet.
Ich finde, wenn man so ein Foam-Medium konsumiert, dann kann man sich ja auch immer die Frage stellen, also wenn etwas aufgearbeitet wird und nicht jetzt ein neues Konzept für irgendwas dargestellt werden, sondern die Aufarbeitung, dann ist ja vielleicht auch ein Quellen- oder ein Qualitätsmerkmal, dass die Person, die mir da was erklären möchte, auch ihre Quellen dazu angeben kann.
Ja.
Muss ich natürlich die Quellen immer noch kontrollieren, ob die jetzt wieder richtig sind, aber
ja. Und auch, dass die Person, die das schreibt, erkennbar ist. Also, dass man nachvollziehen kann, wer steht da dahinter. Also idealerweise mit Klarnamen und Qualifikationen.
Ja.
Das ist jetzt so ein bisschen der negative Spin von der ganzen Sicht, das große Achtung, das Vorsichtszeichen.
Ja, ich glaube, das braucht denkende Menschen, aber die braucht es sowieso überall. Also man sollte das nicht unkritisch konsumieren. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Hörer dieses Podcasts Dinge unkritisch konsumieren. Also ich merke das bei den Assistenten, die bei uns auf der Intensivstation sind, dass wenn man sagt, wir machen das jetzt mal so und so, dass dann häufig Nachfragen kommen und zwar nicht bösartige Nachfragen, sondern Verständnisnachfragen. Warum machen wir das jetzt so und so? Warum gibst du dieses Medikament dazu? Und genau das ist das, was man sich bei dem ganzen Medical Education, beim Foam, aber auch bei den Journals fragen muss. Wie passt das in meine Praxis? Verstehe ich das? Gibt es da Ungereimtheiten für mich? Und wie gesagt, das befolgt einen, glaube ich, überall in der medizinischen Welt.
Ich glaube, wir haben ein relativ pralles Paket hier geschnürt, in der letzten Stunde ungefähr. Und dann würden wir uns an der Stelle so langsam wieder hier verabschieden. Gibt einen Haufen weitere Episoden in Planung. Über Feedback und idealerweise ein paar Sternchen auf iTunes freuen wir uns ganz besonders. Auf Twitter ist die Klinik für Anästhesiologie unter @ains_umg zu finden. Und die Homepage, das gibt es hier natürlich auch, der Unimedizin und der Anästhesiologie, ist ains.umg.eu. Und dort werden wir unter dem Juan-Podcast natürlich auch die angesprochenen Dokumente und Links bereitstellen. Wir bedanken uns für euer Interesse.
Unsere Twitter-Handles.
Unsere Twitter-Handles? Ja, klar, die schreiben wir hinter unsere Namen. Das steht dann natürlich dann auch. Wir bedanken uns für euer Interesse. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.